das ist eines der Themen, wo ich auch selber so eine krasse Wut habe darüber, dass wir das akzeptieren als Gesellschaft und eben auch als Politik, dass da so wenig passiert. Also dass die Tiere wirklich leiden und dass wir auf deren Kosten am Ende unsere Nahrungsmittelproduktion aufbauen. Nee, diese Regierung, die hört viel zu sehr auf LobbyistInnen. Die ist da, also die betreibt interessengeleitete Politik nicht fürs Allgemeinwohl und das dürfen wir so nicht stehen lassen. Und auf einmal sind wir in einer Situation, wo wir als NGOs, als Zivilgesellschaft, als aktive Menschen, Aktivistinnen viel mehr um die Herzen und Köpfe der Menschen wieder kämpfen müssen. Und ich glaube, da müssen wir cleverer werden. Das ist die Aufgabe, die wir alle haben.
Der Utopia Podcast.
Willkommen im Utopia Changemaker Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mein Name ist Martin Tillich und mein heutiger Gast ist Chris Metmann, Geschäftsführer von Foodwatch Deutschland. Foodwatch kennen bestimmt viele von euch, kämpft seit über 20 Jahren für ehrliche Lebensmittel, gegen Werbelügen, Mogelpackungen und eine Politik, die oft auf Konzerne mehr hört als auf Verbraucher. Chris, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Werbung. Stell dir vor, deine Geldanlage ist nicht nur unkompliziert, sondern auch nachhaltig. Genau das macht Evergreen möglich. Evergreen ist ein digitaler Vermögensverwalter aus Leipzig, der dir hilft, fürs Alter vorzusorgen, für deine Kinder zu sparen oder deine ganz persönlichen Sparziele zu erreichen. Transparent, flexibel und schon ab einem Euro. Dein Geld wird nachhaltig investiert in Aktien und Anleihefonds, ohne kompliziertes Fachchinesisch und ohne versteckte Gebühren. Evergreen kümmert sich um deine Finanzplanung, damit dir mehr Zeit bleibt für die schöneren Dinge des Lebens. Probier's aus. Eröffne dein Depot einfach online auf evergreen.de und mit dem Code UTOPIA25 bekommst du 25 Euro Startguthaben geschenkt.
Ich stelle dir die gleiche Einstiegsfrage, die ich in letzter Zeit allen meinen Gästen stelle, und zwar, wenn du einem Kind erklären müsstest, warum setzt du dich für gesunde, nachhaltige Lebensmittel ein? Was würdest du antworten?
Oh, das ist tatsächlich oft die fieseste Frage, habe ich das Gefühl. Mhm. Naja, ich würde sagen, wann hast du dich das letzte Mal darüber geärgert, dass dein Papa beim Einkaufen ewig lang, stundenlang vor diesem Regal mit den 100 Flaschen Olivenöl gestanden hat? Und du hast da gestanden und gedacht, die sehen doch alle gleich aus. Was ist eigentlich das Problem? Und gleichzeitig hat wahrscheinlich dein Papa auch gedacht, ja, weiß ich auch nicht, bin völlig überfordert. Und dann würde ich sagen, naja, guck, im Supermarkt, da sind irgendwie ein paar tausend Produkte. Und wenn ich einkaufen gehe, dann schaffe ich das gar nicht, die alle irgendwie im Detail zu vergleichen. Und dann würde ich annehmen, da muss doch die Wahrheit draufstehen. Ich muss doch wissen, was da drin ist. Und du kennst vielleicht NIM2, da steht dann drauf Vitamine und Naschen. Und da könnte man jetzt erstmal denken, oh, ist doch gesund, das kann ich essen, weil da sind ja Vitamine drin. Und wenn du das mal isst, dann ist das auch nicht so schlimm. Das wollen wir niemandem verbieten. Aber wenn du jetzt denkst, ach, das ist gut für die Gesundheit, das kaufe ich jede Woche, dann gehen deine Zähne irgendwann kaputt und dann wirst du irgendwann krank. Und um sowas zu verhindern, müssen die Lebensmittel ehrlich sein.
Super Antwort. Man hat doch gleich deine Expertise bezüglich Kinderlebensmittel rausgehört. Vielleicht kommen wir auch später noch zu sprechen. Chris, du bist seit Ende 2021 bei Foodwatch, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Ja. Was hat dich denn dahin geführt? Was hast du vorher gemacht?
Ich war vorher bei CampAct. Das könnten einige auch kennen. Das ist ja eine Organisation, die viel Kampagnen übers Internet macht, aber auch ja, in der echten Welt. Da habe ich lange zu Themen rund um Klima und Landwirtschaft gearbeitet. Und in den letzten ein, zwei Jahren habe ich mich dann auch mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt. Und für mich war, ich bin von Herzen Klimaaktivist und das ist am Ende auch, was mich zu Foodwatch geführt hat, weil ich gemerkt habe, das ist ein Thema, was sich, ich sag mal, über den Teller ziemlich gut zu den Leuten bringen lässt, weil es sehr viel Alltagsrelevanz hat.
Ja, verstehe. Lass uns doch mal auf eure aktuelle Arbeit gucken. Was würdest du sagen, sind aktuell eure drei wichtigsten Themen bezüglich Lebensmittelpolitik? An welchen Themen arbeitet ihr gerade?
Ein Thema, was uns lange beschäftigt schon, ist Thema gesunde Ernährung. Haben wir ja gerade schon so ein bisschen angetippt. Ja. Und da sind wir vor allen Dingen an den Themen Kinderwerbung dran. Auch gerade schon darüber gesprochen, Werbung an Kinder. Wir machen aber auch viel zum Thema Limosteuer. Weil, was vielen nicht klar ist, dass wir den meisten Zucker, den wir als Deutsche so zu uns nehmen, nehmen wir über nicht über Süßigkeiten oder NIM2, sondern über gesüßte Softdrinks zu uns. Und wenn man da was machen würde, da könnte man ziemlich schnell was für die Gesundheit allgemein tun, ohne dass man jetzt groß was verändern müsste in unseren Ernährungsgewohnheiten. Das zweite Thema ist rund um Tierhaltung. Das ist auf jeden Fall was, was viele Leute ja auch bewegt. Und wo sie den Anspruch haben, wenn sie im Supermarkt was kaufen, dann wollen sie eigentlich nicht Tierleid im Einkaufskorb haben, sondern sie wollen davon ausgehen, dass es okay ist. Und ein Thema, was in den letzten Jahren immer mehr und größer geworden ist, ist das Thema bezahlbare Lebensmittel, wo wir uns insbesondere mit der Frage beschäftigen. Es ist gar nicht so einfach, da einen guten Zugang zu finden, aber was wir wissen ist, dass zumindest diese ganzen Preis- und Rabattversprechen der Supermärkte, dass die oft einfach ja, viel Hokuspokus sind. Da steckt wenig dahinter.
Lass uns doch nochmal zum Thema Limo-Steuer zurückgehen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht ihr an das Thema ran? Ihr seht, da gibt es die großen Softdrink-Hersteller, nehme ich jetzt mal an. Zum Beispiel, ja gut, wir können auch weiter gucken und sagen, Apfelsaft wäre auch ein Problem. Weißt du, wie ich meine, ne? Der Fruchtzucker ist ja. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Ne? Wir gucken uns die großen Softdrink-Hersteller an. Ihr seht, naja, da ist zu viel Zucker in den Getränken und die Zucker werden viel zu sehr getrunken wie Wasser.
Genau.
Was mache ich jetzt als Foodwatch?
Ja. Ja, ich glaube, man muss, also ich finde es auf der einen Seite richtig, die Hersteller in die Verantwortung zu nehmen. Denn wenn man sich anguckt, wo kommt denn das eigentlich her, dass die so süß sind und dass da so viel Zucker drin ist, dann kommt das aus einer Zeit, als beispielsweise Coca-Cola und Pepsi um Marktanteile gerungen haben. Und das war auch eine Zeit, wo hinten noch nicht drauf stand, wie viel Zucker da eigentlich drin ist. Und die haben festgestellt, wenn sie den Zuckergehalt erhöhen, dann können sie Marktanteile gewinnen, weil die Leute das gar nicht checken, weil das ja nicht hinten drauf steht. Und jetzt sind wir halt in einer Ernährungsumgebung, wo wir alle daran gewöhnt sind, dass diese Produkte so wahnsinnig süß sind. Das ist ein Ergebnis von Marktwirtschaft. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht hingehen, also natürlich würde ich denken, ja, Coca-Cola, also was ihr da macht, das ist wirklich nicht in Ordnung, aber eigentlich brauchen wir deswegen Politik. Das ist der Foodwatch-Ansatz. Ja. Nicht nur den VerbraucherInnen zu sagen, ey, trink mal weniger Cola, sondern im Prinzip den Konzernen Regeln aufzuerlegen, wie eben eine Limo-Abgabe, die wir auf Herstellerseite einziehen würden, das ist die Idee, und die dann dazu zu bringen, wenn sie die Produkte günstiger verkaufen wollen am Ende, dass sie da weniger Zucker reinmachen. Meistens, das wissen wir jetzt aus Großbritannien, da gibt es das seit einigen Jahren, da zeigt sich auch, dass das sehr erfolgreich ist, aber es zeigt sich auch, dass es dann vor allen Dingen durch Süßstoffe ersetzt wird.
Okay,
Es werden Spielchen gespielt, ne? Ja. Es werden Spielchen gespielt, aber ich meine, natürlich würde ich jetzt erstmal sagen, wenn ich vor der Wahl stehe, Zucker oder Süßstoffe, würde ich immer sagen, ja, Süßstoff ist die bessere Alternative, wenn die auch nicht unproblematisch ist. Insofern ist das ein Erfolg und ein erster Schritt, das zu machen. Und ich weiß eigentlich nicht, es gibt eine große Zustimmung hier in Deutschland, in der Bevölkerung für so eine Maßnahme, warum wir das eigentlich nicht machen. Aber ich habe einen Verdacht.
Du darfst ihn gerne äußern.
Naja, es ist natürlich der Lobby-Einfluss. Wir haben das im letzten Jahr oder in den letzten Jahren gesehen beim Thema Kinderwerbung, wie die Lobby, also man könnte fast schon sagen, durchdreht. Wenn da irgendwelche Regulierungsvorschläge sind, da schlagen die wie wild um sich.
Lass uns gleich beim Thema Lobbyismus bleiben. Ich habe mir das groß notiert, da müssen wir drüber sprechen. Ich spreche dich auf einen LinkedIn-Post an, den ich von dir gesehen habe. Da hast du geschrieben, du hast die Frage gestellt, ob wir nicht eine Regierung der Industrielobby haben. Warum? Klar, wir haben Energieunternehmen, die irgendwie mit am Energiewendeplan mitschreiben. Wir haben eine Automobilindustrie, die mit am Positionspapier der Union schreibt und irgendwie schön rein verbessert, wie die Sätze klingen sollen. Mhm. Ja, wie beantwortest du denn selbst die Frage?
Ich habe mich mit der Frage sehr schwer getan, weil ich einerseits, mir ist dann klar geworden, zwei Dinge haben mich abgehalten, das so zu denken. Und ich glaube, das eine ist, dass ich in den letzten Jahren echt vorsichtig bin mit diesem pauschalen Lobbyismusvorwurf. Ja. Weil das eben oft der falschen Seite nützt, also denjenigen, die sowieso große Zweifel ins System und in die Demokratie säen wollen, das ist Wasser auf deren Mühlen. Deswegen bin ich da vorsichtig.
Ja, das finde ich total spannend, dieser differenzierte Blick, den finde ich total wichtig, weil ich beobachte das auch total oft oder um es offen zu sagen, ich bin auch selbst oft dazu geneigt, oh, Lobbyismus, aber ich gehe dann reflektierend einen Schritt zurück und gucke, wo ist das angebracht, wo nicht. Sorry für die Unterbrechung, sprich gerne weiter.
Ja, nee, ich finde das auch und es bewegt mich wirklich, weil ich glaube, wir sind beide oder haben beide zu einer Zeit angefangen, uns für Politik zu interessieren, als, ich sag mal, Kritik an Lobbyismus, der das Monopol der Progressiven war. Und ja, da konnte man sozusagen, da hatte man einfach, ich sag jetzt nicht, man kann alle in den Sack stecken und draufhauen, man trifft immer den Richtigen. Das ist auch nicht der Fall, aber es war eben sozusagen, das war ein progressives, ein linkes Thema zu sagen, die Konzerne haben zu viel Einfluss. Und das hat sich verändert und deswegen müssen wir uns auch, finde ich, kritisch reflektieren, wie gucken wir auf Politik. Da kann ich jetzt lange drüber reden, aber vielleicht...
Lass uns das gerne machen. Mal gucken, wo wir noch
hinkommen. Ich finde ja, die zweite spannende Frage, die da drin steckt, ist die, wie gucken wir auf politische Kompromisse? Und da würde ich sagen, ich als Foodwatch habe immer die Haltung, wir stellen Maximalforderungen, weil wir, und nicht, weil wir irgendwie krawallig drauf sind, sondern weil die Realität sie gebietet. Also wenn wir sagen, da werden wir vielleicht auch noch drüber reden, wir müssen irgendwie weniger Fleisch produzieren, dann machen wir das ja nicht, weil uns das gerade eingefallen ist, sondern weil jemand ausgerechnet hat, das muss so sein. Und trotzdem muss ich am Ende irgendwie anerkennen, wenn in einer Demokratie nicht diese Maximalposition durchkommt und darf dann nicht immer nur schimpfen und sagen, die da oben machen nie, was wir wollen, weil so funktioniert ja Demokratie nicht. Genau, aber wir waren ja eigentlich bei diesem Lobbyismus-Thema, da ist mir nämlich noch ein zweiter Punkt, der auch ein bisschen damit zusammenhängt, klar geworden, dass ich schon in diese Regierungszeit, das ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr an der Macht, diese Regierung, bin ich also auf eine gewisse Art vielleicht zu verharmlosend rangegangen, weil ich einfach so froh war, dass wir in diesen turbulenten Zeiten eine stabile Regierung haben. Also gut, man kann auch sagen, die ist alles andere als stabil ins Amt gekommen. Aber also gerade wer die letzten Ampeljahre erlebt hat, wo ja auch politisch gar nichts mehr ging und nur gestritten wurde, habe ich so gedacht, okay, das ist ja besser. Und wenn man dann in die USA guckt und denkt, okay, kann alles noch viel schlimmer kommen, dann guckt man da irgendwie fast schon mit einem verzerrten Maßstab drauf. Und ich hatte wirklich dieses Aha-Erlebnis, du hast das gerade erwähnt, dass es diesen Spiegelbericht gab, dass der Verband der Automobilindustrie wirklich in einem gemeinsamen Word-Dokument quasi im Track-and-Change-Modus war, ein Positionspapier der CDU-CSU-Fraktion umgeschrieben hat. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, das war wie so ein, also so ein bisschen, als hätte mir jemand einmal Wasser über den Kopf gekippt, dass ich gedacht habe, ja, man ist inzwischen schon geneigt zu denken, na, immerhin haben wir eine stabile Regierung. Und ja gut, dann schreiben die da halt mit drin rum. Und das können wir doch nicht akzeptieren. Das geht doch irgendwie nicht. Und dass ich jetzt ein halbes Jahr innen sagen würde, so, nee, diese Regierung, die hört viel zu sehr auf LobbyistInnen. Die ist da, also die betreibt interessengeleitete Politik nicht fürs Allgemeinwohl. Und das dürfen wir so nicht stehen lassen.
Stimme ich komplett zu. Und ich habe auch an mir selbst beobachtet, was macht diese Meldung mit mir, der wurde mitgeschrieben. Mich hat sie tatsächlich nicht so sehr überrascht. Und dann gehe ich noch einen Schritt zurück und denke mir, okay, wo sind wir da hingekommen? Das ist jetzt ein bisschen floskelig, aber gut. Ja. Ich habe auch eine Zahl mitgebracht, weil man sagt ja auch immer so gern, oh, der Lobbyismus, der hat zugenommen und alles wird schlimmer und schlimmer. Aber das sagen ja auch die Zahlen, ne? Fast 1 Milliarde Euro auf dem Punkt 911 Millionen haben Verbände und Institutionen 2024 für Lobbyarbeit auf Bundesebene ausgegeben. Das ist schon eine krasse Zahl, ne?
Ja.
Wie siehst du das in deiner Rolle als zivilgesellschaftlicher Akteur mit Foodwatch? Kommt man gegen an?
Ja, also ich meine, ich bin jetzt ein bisschen versucht zu sagen, also das, was ich normalerweise sage, ist dann immer, ja, da kann man mal sehen, diese Erzählung von den angeblich so mächtigen NGOs, die zerschellt an diesen Zahlen. Ja, also das ist einfach, wenn ich mir den Foodwatch-Etat angucke, der jetzt für Foodwatch Deutschland jetzt auch nicht ganz klein ist, aber 4 Millionen. Und davon passieren natürlich auch andere Dinge. Damit machen wir nicht nur Lobbyarbeit. Und dann stehen da 900 Millionen auf der anderen Seite. Das sind einfach ganz andere Dimensionen. Das muss man so sagen. Und das finde ich, das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Und gleichzeitig möchte ich gerne erzählen, dass wir aber auch Dinge haben, die die Gegenseite nicht hat. Und wir haben nämlich auf der einen Seite eine Glaubwürdigkeit, weil wir nicht fürs eigene Interesse streiten, sondern wir streiten halt für das Interesse zukünftiger Generationen, für das Interesse unserer jetzt schon lebenden Kinder, dass die gesund aufwachsen. Das ist erstmal was, wo ich jeden Morgen auch ganz gern zur Arbeit gehe und denke, Ja, das ist eigentlich gut, dass wir das machen. Also wäre auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, das hat die Gegenseite vielleicht nicht unbedingt, nämlich einen Sinn. Wir wollen nicht nur Geld verdienen, sondern das gibt eine unwahrscheinliche Kraft. Und diese Kraft sehen wir auch da drin, dass hunderttausende Menschen bei unseren Aktionen mitmachen. Also dass einfach viele Leute dabei sind und mitmachen, das hat die Gegenseite alles nicht. Und das gibt uns dann wieder eine Legitimität, wo ich sagen würde, machtlos sind wir nicht, wenn wir uns zusammenschließen. Und wir dürfen nicht immer nur sagen, ach ja, also es stimmt ja, an vielen Papieren schreibt dann die Automobillobby mit, meinetwegen. Aber wir sind auch, wir können dem was entgegensetzen, wenn wir uns zusammenschließen.
Eine Nachfrage noch, weil du es angesprochen hast, dann wechseln wir auch mal das schwere Lobby-Thema, würde ich sagen. aber es gab ja im, ich meine, war es März oder Februar, bekomme ich nicht mehr ganz zusammen, die berühmte kleine Anfrage. Wie sieht es denn aus seitens Union, wie sieht es denn aus mit den NGOs dieses Landes? Inwiefern sind die denn tatsächlich der Gemeinnützigkeit zuträglich? Das alles, nachdem die Union zusammen zum ersten Mal die berühmte gemeinsame Sache mit der AfD gemacht hat, ne? Muss ich jetzt hier nicht weiter ausholen, aber das hat Organisationen, gefährliche Organisationen getroffen, wie zum Beispiel die Omas gegen Rechts.
Ja.
Ihr wart auch von der Anfrage betroffen. Wie genau sah das denn aus? Was hat man denn euch in Anführungszeichen angekreidet oder ankreiden wollen?
Erstmal haben sie ja nur Fragen gestellt, können
ja,
Sie jetzt sagen.
Ich habe Fragen.
Ja, genau. aber natürlich, nee, sie haben vor allen Dingen in Frage gestellt, ob wir zu Recht gemeinnützig sind und ob wir Gelder vom Staat bekommen. Und also ich sag mal so, das zeigt für mich dann schon, also wir waren eben eine von diesen 17 Organisationen, und wir sind zum Glück in der Lage, und ich sage das ganz bewusst so, dass wir uns so finanzieren können, dass wir kein Geld vom Staat nehmen müssen. Wir haben das für uns als klare Policy, das machen wir nicht. Und mir ist diese Klammer, die ich jetzt aufmache, sehr wichtig. Ich weiß, dass wir insofern eine privilegierte NGO sind, weil wir ein Thema bearbeiten, was vielen Leuten wichtig ist, weil es im Alltag stattfindet. Oh, deswegen fällt es uns leicht oder vergleichsweise leicht, dafür Spenden einzuwerben, weil das ein sehr präsentes Thema ist. Es gibt viele Organisationen, die vor Ort Demokratiearbeit machen, die haben das nicht so einfach und die brauchen das Geld vom Staat. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, Geld vom Staat nehmen ist per se schlecht. Wir machen das nicht und das, finde ich, ist so entlarvend an dieser Anfrage. Das kann man bei uns auf der Webseite nachlesen. Das kann man im Lobbyregister des Bundestages kann man das nachlesen, dass wir kein Geld vom Staat bekommen. Warum? Also ich habe dann ein bisschen ironisches Insta-Video gemacht und Friedrich Merz erklärt, wie er im Lobbyregister rausfindet, wer wie viel Geld kriegt. Weil das weiß man alles. Und das, finde ich, ist so entlarvend, weil es nicht darum ging, jetzt hier tatsächliches Informationsinteresse zu befriedigen, sondern es ging darum, so ein Geraune, so ein Misstrauen zu sehen und die unbequem sind, wie Foodwatch und viele andere auch, unter so einen Generalverdacht zu stellen. Und das ist das Perfide daran.
Lass uns nochmal zurückgehen. Du hast als zweite der drei eurer drei großen Themen das Thema Tierwohl angesprochen. Wie ist da dein aktueller Blick drauf? Ich versuche meine Frage ein bisschen mehr zu präzisieren, weil das Thema so riesig ist. Ich würde mal aus meiner Warte sagen, naja, vielleicht ist das Thema in den letzten paar Jährchen ein bisschen abgeflaut, aber wenn ich auf die letzten 10 Jahre zurückgucke, so viel über Tierwohl haben wir, glaube ich, in Deutschland selten gesprochen. Wenn ich mir angucke, was sind die Fortschritte, wo sind wir wirklich weitergekommen, finde ich das oft so ein bisschen ernüchternd. Geht dir das ähnlich oder sagst du, hey, nee, da haben wir ganz schön viel erreicht?
Ja, das geht mir ähnlich und ich finde, das ist eines der Themen, wo ich auch selber so eine krasse Wut habe darüber, dass wir das akzeptieren als Gesellschaft und eben auch als Politik, dass da so wenig passiert. Also dass die Tiere wirklich leiden und dass wir auf deren Kosten am Ende unsere Nahrungsmittelproduktion aufbauen. Und da würde ich sagen, ich bin vor allen Dingen, also da gibt es bei mir so eine gewisse Politikverdrossenheit, das muss ich dann doch sagen. Ne? Wir hatten das Thema schon. Und da fand ich auch, das muss ich jetzt auch einmal sagen, uns wird ja häufig unterstellt, wir wären so grünen nah. An der Stelle muss ich auch mit den Grünen hart ins Gericht gehen, dass ich finde, was auch der grüne Landwirtschaftsminister in der letzten Legislatur gemacht hat, war ja im Prinzip das nur diese Tierhaltungskennzeichnung. Das war ja die Hoffnung, dass wir im Supermarkt das jetzt ja auch alles wieder verschoben, weil das will Alois Rainer auch nicht. Aber die Idee war, da gibt es halt klar erkennbar die Haltungsbedingungen auf den Produkten. Und ich würde sagen, das ist an sich nicht falsch. Aber wenn das irgendwie das Einzige ist, was aus dem Ministerium kommt, dann würde ich sagen, ey Leute, wir wählen euch, damit ihr Tierschutzpolitik macht. Ich spitze es mal ein bisschen zu. Und ihr spielt den Ball an uns zurück und ihr sagt, ja, ihr habt jetzt die Wahl der Qual. So würde ich das mal formulieren. Ihr dürft entscheiden im Supermarkt. Wollt ihr das Qualfleisch Stufe 1 oder könnt ihr euch, weil ihr privilegiert seid, das Biofleisch Stufe 5 leisten? Und da würde ich sagen, das ist Arbeitsverweigerung. Und da bin ich nicht bereit, das zu akzeptieren.
Und hast du da ein bisschen Optimismus, dass das bald mittelfristig in eine bessere Richtung laufen könnte?
Also die Frage Optimismus in diesen Zeiten. Also den Optimismus schöpfe ich nicht aus den politischen Entwicklungen. Also ich schöpfe den nicht daraus, dass wir jetzt damit rechnen können, dass ausgerechnet dieser Minister, der sehr eingeführt wurde als der schwarze Metzger, wo ich jetzt sagen würde, das war auch ein bisschen mehr Kulturkampf von Markus Söder, als dem schwarzen Metzger selber eigentlich recht war. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz bodenständiger Typ. Aber er ist jetzt auch niemand, der sich,
ich hatte die Bezeichnung schon wieder verdrängt, deshalb musste ich lachen.
Man gewöhnt sich ja an so einiges. Für mich ist das schon so, genau, der schwarze Metzger, das war ja wirklich eine absurde, also ich denke dann immer an so einen Horrorfilm aus den 80ern, der könnte der schwarze Metzger heißen.
Ein schlechter Horrorfilm, ein ganz schlechter
Horrorfilm, genau. Aber ich fand, dann finde ich schon bezeichnend, dass der sich eigentlich überhaupt nicht in der Rolle sieht, da irgendwas zu machen. Ja. Der lässt das Thema abperlen. Und wir waren jetzt vorhin bei der Tierhaltungskennzeichnung. Da gab es jetzt neulich das Gerücht, dass es da im Zuge dieser Überarbeitung jetzt den Vorschlag vom Minister gibt. Man müsste das ja auch nicht vorne drauf als Logo machen. Man kann es ja auch einfach hinten drauf schreiben. Das wird ja reichen. Und für mich ist das einfach ein wahnsinnig schönes Symbol dafür, welchen Stellenwert dieses Thema bei ihm hat. Man kann es halt auch klein hinten drauf irgendwo schreiben. So, du hattest mich aber nach Optimismus, beziehungsweise genau, das jetzt habe ich schon wieder hier beim schwarzen Metzger-Pessimismus verfallen. Naja, der Optimismus, den ich sehe, und das ist in diesen Tagen häufig der Fall, ist, dass ich sehe, es gibt eine Mehrheit in diesem Land, die das eigentlich anders will. Das wird ja heute gerade jetzt so auch so immer so dargestellt, als gäbe es irgendwie so einen politischen Stimmungswechsel. In den USA heißt es dann Vibe Shift. Da würde ich sagen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil die Umfragen zeigen, dass unsere Themen eigentlich große Mehrheiten hinter sich haben. Und ich erlebe das auch ganz praktisch. Also wenn ich irgendwie selber in den sozialen Medien unterwegs bin, dann kriege ich irgendwie sehr viel Zuspruch dazu, wenn ich irgendwie Foodwatch-Newsletter schreibe, dann kriegen wir sehr viel positive Rückmeldungen. Und auch wenn ich, keine Ahnung, wir haben ja auch einen Podcast, den Geschmacksverstärker, wenn ich den da eine Folge aufnehme zu dem Thema, dann wird die viel gehört, die wird weitergeleitet.
Kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Ich habe neulich reingehört und mir hat sofort euer Berliner Charme gefallen, den ihr da versprüht habt. Ich habe das so wahrgenommen.
Ja, das freut mich sehr, ja. Ja, das ist so ein bisschen der Versuch, da alle zwei Wochen mal irgendwie so die aktuellen Themen aufzugreifen, die da sind. Und was ich jetzt an dem Beispiel sagen wollte, war irgendwie der Moment, wo man dann die positiven Zuschriften kriegt oder Leute ansagen oder den weiterempfehlen. Man sieht das irgendwie in den sozialen Medien, sowas wird weiterempfohlen. Mir macht das total Mut, zu wissen, ich stehe da nicht alleine. Ich glaube, deswegen mache ich auch diesen Job am Ende, weil ich irgendwie denke, das ist cool, mit anderen Leuten was zu bewegen. Und daher kommt mein Optimismus, weil wir so viele coole Leute haben, die sich gemeinsam mit uns einmischen.
Das kenne ich gut. Und ich möchte den Optimismus eigentlich gar nicht bremsen, aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen, weil du die sozialen Medien angesprochen hast. Fast alle Gäste, mit denen ich hier insbesondere in dem Changemaker-Format spreche, sind es gewohnt, sehr heftige Anfeindungen zu bekommen auf den sozialen Medien. Geht es dir persönlich auch so? Geht es dir weniger so? Und wie geht es euch da als Foodwatch im Allgemeinen?
Also wir erleben, also da muss ich ganz klar sagen, jetzt ein bisschen platt, ich als weißer Mann habe da deutlich weniger ein Thema mit als zum Beispiel die weiblichen Personen bei uns im Team, die auch in den sozialen Medien unterwegs sind. Also da gibt es schon ein starkes Gefälle, wo ich sagen würde, dass es, da gibt es sehr viel Misogynie. Also wenn eine Frau irgendwas Kritisches sagt, also wir kriegen das vor allen Dingen dann, wenn wir uns zu, ich sag mal, Kulturkampfthemen äußern. Also viel wenig Fleisch. Oder wenn wir uns, das machen wir ja auch, weil wir es als unsere Aufgabe sehen, uns auch mal gegen die AfD auszusprechen, weil wir sagen, also das ist, also jetzt nicht nur auf so einer, bei der AfD gibt es ja einmal dieses Ding, ja, die wollen unsere Demokratie zerstören, das ist nicht gut. Aber für NGOs ist in deren Weltbild auch kein Platz. Also vielleicht möglicherweise für rechte NGOs, aber es hindert uns auch ganz praktisch daran, unsere Ziele zu erreichen. Und wenn wir uns dazu äußern, dann gibt es schon auch viel Hass. Das würde ich schon sagen, da sind wir keine Ausnahme.
Werbung. Stell dir vor, deine Geldanlage ist nicht nur unkompliziert, sondern auch nachhaltig. Genau das macht Evergreen möglich. Evergreen ist ein digitaler Vermögensverwalter aus Leipzig, der dir hilft, fürs Alter vorzusorgen, für deine Kinder zu sparen oder deine ganz persönlichen Sparziele zu erreichen. Transparent, flexibel und schon ab einem Euro. Dein Geld wird nachhaltig investiert in Aktien und Anleihefonds, ohne kompliziertes Fachchinesisch und ohne versteckte Gebühren. Evergreen kümmert sich um deine Finanzplanung, damit dir mehr Zeit bleibt für die schöneren Dinge des Lebens. Probier's aus. Eröffne dein Depot einfach online auf evergreen.de und mit dem Code UTOPIA25 bekommst du 25 Euro Startguthaben geschenkt.
Weil wir gerade eben über die Fleischindustrie und so weiter gesprochen haben, es ist jetzt erst eine Woche her, dass das ominöse Veggie-Namensverbot in Brüssel durchging. Und da finde ich es nochmal ganz spannend, drauf zurückzublicken. Ich habe mir dein LinkedIn-Post dazu angeguckt. Da hast du formuliert, knallharter Lobbyismus für die angeschlagene Fleischindustrie. Das haben wir eigentlich schon ganz gut beleuchtet. Was ich da als Nachfrage nochmal spannend finde, wie schätzt du das ein? Glaubst du wirklich, dass diese Agrar- und Fleischindustrie so ängstlich um ihre Zukunft ist, weil sie in Veggie-Produkten tatsächlich eine Konkurrenz sieht, der sie nicht Einhalt gebieten kann? Oder stecken da ganz andere Dinge dahinter?
Also ich fand das, also das ist wirklich ein sehr spannender Fall. Denn einerseits gab es ja sehr viel Unterstützung oder wir haben sehr viel Unterstützung für unsere Forderung erfahren, dass man diesen Quatsch jetzt bitte lassen soll, auch aus der Industrie. Also ich meine selbst Burger King und wir sind ja selten mit Burger King einer Meinung, haben sich da sehr klar positioniert. Deswegen glaube ich, geht da auch durch die Industrie ein Riss, weil gerade die Supermärkte haben ja auch alle, also nicht alle, aber ich glaube die meisten haben ja auch Ziele, dass sie irgendwie deutlich mehr pflanzliche Proteine anbieten wollen. Denen passt das jetzt überhaupt nicht ins Geschäft. Aber natürlich die, die das Fleisch produzieren, sag ich mal, die, glaube ich, sind da nicht so happy mit. Und ich würde jetzt, ich bin dann auch oft gefragt worden, Chris, glaubst du denn jetzt wirklich, dass sich davon irgendjemand abschrecken lässt? Und ich glaube, in der Blase derjenigen, die sich viel mit dem Thema beschäftigen, würde ich sagen, nicht. Also ich kaufe auch meine Tofu-Stängel, wenn das nötig ist, wenn die nicht mehr Tofu-Wurst heißen. Aber gerade die Leute, die so, ich sag mal, in der Mitte sitzen, die eigentlich sagen, ach ja, beschäftigt mich nicht so das Thema, aber ich habe jetzt schon gehört, man soll mal ein bisschen weniger Fleisch essen, ist auch gesünder. Und die suchen dann die Alternative und die wissen gar nicht, diese ganzen Produkte haben alle merkwürdige Namen. Was nehme ich denn jetzt eigentlich, wenn ich meinen Schnitzel ersetzen will, sag ich mal. Da, glaube ich, hat das schon so einen abschreckenden Effekt, weil es da eigentlich tatsächlich die Verwirrung eher erhöht. Und deswegen glaube ich schon, dass das am Ende im Industrieinteresse passiert. Und wenn ich das ganz kurz noch anfügen darf, was jetzt aber ganz spannend ist, was passiert ist, der Antrag kam ja von einer französischen konservativen Abgeordneten. Und so wie ich das verstanden habe, ist das in der EVP-Fraktion, also in der konservativen Fraktion im Europäischen Parlament, nicht sehr gründlich diskutiert worden, sondern die hat das da irgendwie so mit drin untergebracht. Und die deutschen Konservativen, die waren dann am Ende ziemlich entsetzt und haben ja auch nicht mitgestimmt mit der EVP, weil sie gemerkt haben, in Deutschland, und da ist, glaube ich, nämlich das ist das Spannende daran, in Frankreich ist die Debatte überhaupt noch nicht so weit. Aber in Deutschland haben wir, ich sag mal, ein gesellschaftliches Klima, und das hat man ja auch gesehen, wo die Leute das angeguckt haben und gesagt haben, sag mal, habt ihr sie noch alle? Also bis weit in die konservative Publizistik hinein waren die Kommentare, ihr spinnt doch, was macht ihr denn da? Und da glaube ich, das ist dann ganz spannend in so einem europäischen Kontext, wo irgendwie einerseits dann in Frankreich sowas gemacht wird, um die Bauernlobby zu besänftigen. Das ist ja auch ganz viel so Symbolpolitik. Und dann schwappt das hier nach Deutschland und die Stimmung ist so. Und dann sind aber Friedrich Merz und Alois Rainer so wahnsinnig unbeholfen und positionieren sich nicht, sondern sagen dann so schlaue Sätze wie, eine Wurst ist eine Wurst, und nicht vegan. Wurst, ja. Wo ich irgendwie denke, ja, vielen Dank, Herr Merz, für die Einlassung. Also das hätten Sie sich jetzt auch sparen können, weil das war mir auch vorher schon klar.
Und das Spannende ist, wie diese Bälle dann wieder weitergespielt werden. Ich habe erst heute eine DPA-Meldung gesehen, also eine Pressemeldung der Deutschen Presseagentur. Ich meine, es war der
Baden-Württembergische.
Dann müssen wir es doch nicht rausschneiden, wenn du mir das, wenn du mir das verbesserst. Vielen Dank dir. Genau. Metzgereiverband. Vorsicht, der Name, vielleicht ist die Bezeichnung nicht ganz korrekt, aber die hat diesen Ball gleich aufgenommen und gesagt, ja, Moment mal, hier wird mit einem Begriff, der über Jahrhunderte hat er sich etabliert, Wurst, und da steckt viel Handwerk drin, da steckt Tradition drin. Wir finden es falsch, dass Veggie-Produktehersteller quasi diesen Produktbegriff missbrauchen. Und so wird dann argumentiert, und das finde ich schon gefährlich, ne? Weil unterm Strich muss ich ja sagen, genau das sollen die Produkte, die sollen zum Verwechseln ähnlich sein. Das ist deren Zweck.
Ja, und das ist ja auch, also diese Argumentation, da sind wir jetzt mitten auf Foodwatch-Terrain und da müssen dann solche Argumente echt vorsichtig sein, weil ich sag mal so, das, also Verbrauchertäuschung haben wir ja nun auch ganz ohne Veggie-Produkte. Und also wenn ich mir den Schwarzwälder Schinken angucke, da sind wir dann glaube ich auch in der Region, über die wir gerade sprachen, der heißt ja nur, dass der letzte Verarbeitungsschritt im Schwarzwald getätigt wurde, dann darf das Ding Schwarzwälder Schinken heißen. Die Sau, die kann meinetwegen in Dänemark aufgezogen und geschlachtet werden und wird dann da runtergefahren und da nochmal geräuchert oder was weiß ich, was sie da machen. Würde ich jetzt auch sagen, ist das jetzt irgendwie die Tradition? Und ich fange jetzt nicht an, dir die Definition der Kalbsleberwurst im deutschen Lebensmittelbuch vorzulesen. Da wird nämlich sehr schnell deutlich, mit der eigentlichen Kalbsleber hat das ganze Produkt relativ wenig zu tun.
Lass uns mal zu einem ganz anderen Thema springen, zu euren größten Erfolgen. Mich würde wirklich interessieren, was sagst du, habt ihr in den letzten Jahren bewegt und da sind wir wirklich einen Schritt mit weitergekommen? Du hast ja gerade schon den Schwarzwälder Schinken und die, ich sag mal, Mogelpackungen, was bei euch ja sozusagen ins Standardrepertoire gehört, angesprochen. Den goldenen Windbeutel werden viele unserer Zuhörerinnen kennen. Wo würdest du sagen, seid ihr am weitesten vorangekommen?
Ich würde es mal auf drei Ebenen aufziehen, weil es ist gar nicht so einfach. Wir werden das oft gefragt und ich kämpfe immer ein bisschen mit dieser Antwort, weil ich sag mal, Zählbares ist gar nicht so viel bei rausgekommen. Aber, und jetzt kommt die erste Ebene, wenn man sich anguckt, vor 20 Jahren war Lebensmittel eigentlich kein politisches Thema. Und das ist, haben wir geschafft als Foodwatch und ich ja am Ende nur einen ganz kleinen Teil ein bisschen mitgemacht, das haben andere deutlich mehr bewegt, überhaupt das Thema zu einem politischen Thema zu machen. Mhm. Das ist, finde ich, ein großes Verdienst, weil dadurch so ein bisschen diese ganze Debatte darüber, ja, am Ende müssen doch, die Verbraucher müssen doch eigentlich nur das Richtige kaufen. Ne? Vielleicht reden wir da auch noch ein bisschen drüber, über dieses Argument irgendwann. Aber so ein bisschen das, die zu entlasten und zu sagen, nö, da kann die Politik auch schon was ändern. Das ist so das Erste. Ich glaube, wir haben auf der zweiten Ebene sehr viel in der Industrie bewegt. Also das klingt jetzt immer so ein bisschen angeberisch, wenn ich sage, die haben Angst vor uns. Aber ja, es gibt Fälle, wo die wirklich Angst haben, dass Foodwatch ihnen eines auf die Mütze gibt, weil sie irgendwas Irreführendes behaupten. Und ich habe neulich mal versucht, für ein Video eine Milchpackung zu finden, auf der noch eine freilaufende Kuh zu sehen ist. So als schönes Beispiel für Verbrauchertäuschung gibt es eigentlich nicht mehr.
Ach wirklich? Das finde ich spannend.
Das ist, also vielleicht war das jetzt in dem Edeka, in dem ich war, schlecht sortiert.
Keine Ahnung.
Aber du findest manchmal noch eine grüne Wiese, oft ist es aber eher so eine quasi natürliche Anmutung. Aber sehr viel in diesem Bereich, so die ganz dreisten Täuschungen, die sind weniger geworden. Und das sieht man auch, wenn man sich unsere Nominierungen zum Goldenen Windbeutel anschaut, da stecken oft tiefergehende Recherchen dahinter, bis wir so ein Produkt dann auch wirklich nominieren können. Ja. Also es gibt ein paar, aber es gibt immer so Sachen, wo man merkt, ja, das ist schon ein bisschen perfider geworden. Jetzt kann man sagen, ach, das ist ja schlecht, aber ich würde positiv wenden, nee, dreisten Sachen im Supermarkt, die findet man oft nicht mehr. Und dann gibt es so auf der ganz konkreten politischen Ebene, würde ich immer den Nutri-Score nennen als Beispiel. Ich weiß nicht, kennen viele wahrscheinlich aus dem Supermarkt diese Lebensmittelampel, wo man auf einen Blick erkennt, und das ist oft so ein Missverständnis, ich würde das ja vor allen Dingen für Fertigprodukte angucken und sagen, also weil das jetzt auf der Avocado, sag ich mal, ein grüner Nutri-Score drauf ist, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, Leute, was habt ihr gedacht? Das ist halt Gemüse. Aber jetzt bei einer Fertigpizza macht das einen Unterschied. Und dass es dieses Ding überhaupt gibt, das ist was, was Foodwatch sehr stark vorangetrieben hat, die Lebensmittelampel. Es ist leider noch nicht verpflichtend für alle Produkte, da arbeiten wir dran. Aber da hat sich konkret was verbessert, spürbar für alle Menschen im Supermarkt. Die können jetzt sehen, wenn ich mal nicht die Zeit habe, meine Pizza selber auszurollen, sondern zur Fertigpizza greifen muss, dann weiß ich, die hier hatten E, das soll ich eher nicht nehmen, die hatten B. Ja, es ist nach wie vor ein Fertigprodukt, aber für die Menschen, die das in ihrem Alltag brauchen, ist das eine konkrete Verbesserung.
Sehe ich auch so. Ich kenne auch die vielen Kritiken, und bei der Fertigpizza wäre es ja tatsächlich der Fall oder die Frage, warum gibt es überhaupt ein B? Ich glaube, es gibt sogar ein A bei der Fertigpizza, ne? Und da Verbrauchertäuschung will ich nicht sagen, aber es ist schon schwierig, ne? Also dieses Fertigproduktiv-Pizza scheinbar als gesund zu labeln, glücklich macht es ja dann auch keinen.
Ja, wobei das, also ich würde insofern widersprechen, dass da steckt ja ein sehr strenger Algorithmus dahinter, der das berechnet, wie diese Noten zustande kommen. Da sitzt ja nicht irgendjemand und denkt, ach, nur, die sieht gut aus, machen wir ein A, sondern es wird genau berechnet. Und die erreichen das dann beispielsweise, indem sie weniger fettigen Käse da drauf machen, ein bisschen mehr Ballaststoffe und vielleicht dann doch ein bisschen mehr Gemüse drauf machen. Ja. Und natürlich würde ich sagen, am Ende des Tages ist natürlich sozusagen das Schönste immer, wenn wir alle so viel Zeit und Muße in unserem Leben haben, dass wir uns abends die Pizza oder was auch immer selber machen. Aber also ich habe 2 Kinder, ich habe einen Job. Es ist auch meine Realität, dass ich das nicht immer schaffe. Und ja, auch bei uns gibt es Tiefkühlpizza. Und ich bin dann dankbar zu wissen, naja, die hier ist besser als die andere. Nicht, dass die gut ist. Also es kann keine Ernährungs-, also es kann das Denken nicht ersetzen, dass ich jetzt nicht jeden Tag Tiefkühlpizza essen sollte. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was dem oft zum Vorwurf gemacht wird. Und wo ich sagen würde, das ist aber auch ein Anspruch, Leute. Eine 5-stufige Ampel für zehntausende Produkte im Supermarkt, wo es keinen Grenzfall gibt, wo man jetzt diskutieren kann, ja, das gibt's nicht.
So, ja, da stimme ich komplett zu. Du hast gerade eben schon das Thema angesprochen. Ich würde mal sagen, strukturelle Veränderung versus individuelle Verantwortung. Das ist ganz spannend. Ich kann mich nicht mehr genau an deinen Wortlaut von vorhin erinnern, aber ich weiß natürlich, dass ihr als Foodwatch auch gerne sagt, Moment mal, was wir nicht gerne hören, ist, wenn Politik sagt, Verbraucher, Verbraucherinnen können in den Supermarkt gehen und dann quasi mit ihrer Kaufentscheidung, sie sind selbst in der Lage, sozusagen die guten Produkte zu kaufen, sollen sie doch einfach machen. Und da ist euer Argument zu sagen, naja, wenn das ist, was Konzerne und Co. entlasten soll, ist das ein bisschen billig. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich würde sagen, das ist ja immer die erste Ausflucht. Also bei jedem Problem, was genannt wird, heißt es, naja, da müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen da ja die richtige Entscheidung im Supermarkt treffen. Und ich würde sagen, es ist ja ganz praktisch unmöglich. Ich hatte das ja am Anfang mit diesen Olivenölen da und den tausenden Produkten im Supermarkt. Ja. Jetzt mal in der ganz praktischen Einkaufssituation. Die ganzen Produkte, die ich haben will, dann zerrt mein Kind irgendwie an meinem Mantel so, können wir jetzt mal weiter? Oder kann ich das da haben? Ist noch das Beste, weil da ist eine schöne Comicfigur drauf. Ich kann mich da überhaupt nicht drauf konzentrieren. Samstagvormittag im Supermarkt, es ist alles wahnsinnig voll. Und was ich dann alles berücksichtigen muss, wo kommt das her? Wie weit ist das geflogen? Tierwohl, Gesundheit, also ich kann ja und. So geht doch kein Mensch einkaufen. Deswegen ist das in meinen Augen eine total unrealistische Annahme, die dahinter steckt, jetzt auf der ganz praktischen Ebene. Und dann setzt das ja auch voraus, dass was da draufsteht, auch stimmt. Und das wissen wir halt, also gerade wenn man jetzt sich so mit Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit beschäftigt, da gibt es so viel Quatsch, der da draufsteht. Dieses ganze Greenwashing, das ist ja der nächste Schritt, das muss ich irgendwie glauben können. jetzt mache ich eine ganz kleine Klammer auf, da gibt es jetzt gerade auf der EU, das finde ich total spannend, auf der EU gibt es jetzt dieses Projekt, dass man, dass es Standards dafür geben soll, welche umweltbezogenen Aussagen zulässig sind.
Ja.
Also was im Wesentlichen sagt, ihr Unternehmen müsst belegen, dass die Claims, die ihr da macht, stimmen. Jetzt sagen die Unternehmen, ja, ihr seid ja witzig, das ist so ein bürokratischer Aufwand, das können wir gar nicht leisten, das alles zu dokumentieren, wo sie in meinen Augen, würde ich sagen, das Ganze ja auch schon ad absurdum führen, wenn sie selber sagen, das wissen wir das auch nicht, ob das stimmt, was wir da behaupten. Aber da würde ich sagen, da sieht man, dass das System, also das ganze System überlastet wird mit dem Anspruch, dass quasi nur Transparenz dazu führt, dass wir am Ende alle die richtigen Entscheidungen im Supermarkt treffen, sondern dafür haben wir Politik, dafür wurde Politik erfunden, kann man auch sagen, um diese Kollektivgutprobleme, nämlich wir alle müssen uns darauf einigen, dass wir bestimmte Dinge anders machen und wir müssen uns aber auch darauf verlassen können, dass alle das machen, weil sonst bringt das individuell gar nichts. Dafür haben wir Politik und die muss ihre Arbeit machen.
Da stimme ich dir zu. Was mir wichtig wäre, dass bei dieser Botschaft quasi nicht hängen bleibt, was du persönlich machst, ist von vornherein eh egal. Und da sehe ich schon auch den Konsum im Supermarkt als einen gewissen Hebel. Also ich sehe da drin schon sowas wie einen kulturellen Boden, der auch was bewegen kann, ja, der einen gesellschaftlichen Deutungsraum öffnet. Wenn ich mir gerade das Thema Veggie-Produkte angucke und so weiter, ne? Wir waren ja bei dem Thema, da ist politisch relativ wenig passiert, aber trotzdem, da haben sich Angebot und Nachfrage getroffen. Plötzlich sind die Supermärkte voller dieser Produkte. Das heißt, und das ist natürlich auch ein Prozess, der viel mit Nachahmung zu tun hat. Was essen die Leute, die ich kenne und was wird gesellschaftlich gesprochen? Deshalb, also ich bin der festen Überzeugung, dass sich die beiden Dinge brauchen. Ohne Strukturwandel geht nichts, das ist klar, aber es braucht auch diesen kulturellen Deutungsraum, wo ich schon, klar, was kann ich als Einzelner überhaupt machen? Immer schwierig, aber als Einzelner, der vielleicht auch andere zur Nachahmung bewegt und so weiter. Es gibt Leute, die sagen, ich professionalisiere mich und stelle Kantinen um. Warum? Weil da sehr viele Leute zum Essen hingehen. Und wenn ich diese eine Kantine umstelle, dann erreiche ich damit, keine Ahnung, so und so viele 100 Leute am Tag. Genau. Aber ich würde jetzt mal schwer davon ausgehen, dass du mir jetzt nicht widersprichst.
Nee, ich würde dir nicht widersprechen. Ich würde es insofern einschränken, dass ich glaube, jetzt kommt zunehmend der Faktor Zeit dazu. Mhm. Und diese Entwicklungen, die im Markt stattfinden, die sind meistens relativ langsam. Und es gibt Probleme, da läuft uns einfach die Zeit davon. Stichwort Klimawandel, Stichwort Artensterben. Und deswegen sozusagen kommt das da nochmal zusätzlich an seine Grenzen. Ja. Aber ich würde dir recht geben, dass es immer dann hilft, eine politische Regulierung durchzusetzen, auch gerade in so einem aufgeheizten Kulturkampfklima, wie wir es jetzt gerade haben, wenn es bereits im Markt Leute gibt, die das selbstverständlich kaufen, machen, tun. Also das hilft auf jeden Fall. Also ich will es nur, ich sehe immer die Gefahr, das überzubewerten. Weil
ich verstehe
die, nämlich, die Gefahr, die nämlich auch da drin steckt, ist, dass, also ich sage es jetzt mal für mich, wenn ich im Biomarkt einkaufe, was ich häufig tue, dann ist die Gefahr groß, dass ich auf die anderen Leute, die das nicht machen, so ein bisschen herabschaue und denke, naja, ich kaufe ja im Biomarkt. Und das erzeugt dann wieder eine gesellschaftliche Stimmung, wo wir eben nicht alle mitnehmen in dem Wandel. Deswegen, ich würde sagen, das wohl dosiert einsetzen in der Argumentation. Aber natürlich, ich habe Respekt und große Bewunderung für alle Leute, die im also nicht nur für mich, weil ich im Biomarkt einkaufen gehe, sondern für alle Leute, die das tun, weil sie natürlich die bessere Wahl treffen, gar keine Frage.
Stimme ich dir auch zu und ich würde trotzdem nochmal dieses Argument stark machen, beziehungsweise nochmal auf die Frage blicken, wie ist dann Veränderung überhaupt möglich? Ne? Wenn ich dir vorhin zugehört habe, euer zivilgesellschaftlicher Ansatz als NGO, du hast ja selbst auch beschrieben, da kommt ihr an Grenzen, Stichwort Lobbyismus. Als Individuum komme ich sowieso an Grenzen, weil ich ein Einzelner bin. Und also ich kann diese Frage jetzt natürlich nicht auflösen. Ich fände es schön, ich könnte das. Ich bin mir fest überzeugt, diese Dinge gehören zusammen und die sind auch je nach Thema sehr anders zu bewerten. Du hast ja auch gerade die Energiewende und so weiter angesprochen. Was mich da gerade am meisten nervt, ist, wenn ich sehe, wie viele spannende Energieunternehmen wir in Deutschland haben, Stichwort Speicher, Stichwort smarte Technologien und wie die eigentlich nur drauf warten, auf was warten die? Auf ein Startsignal, das eigentlich von der letzten Regierung kam, das jetzt aber von der aktuellen Regierung wieder zurückgepfiffen wurde. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Wir sind über die individuelle Verantwortung gekommen und schon sind wir wieder bei den Energieunternehmen. Wir werden die Fragen jetzt nicht lösen.
Ja, aber ich finde die Frage, die bewegt mich natürlich auch als irgendwie Foodwatch-Mensch, der da Verantwortung trägt, bewegt mich die Frage sehr, wie können wir gerade in gesellschaftlichen Klimaveränderungen erreichen? Und ich glaube, es kommt am Ende darum, Mehrheiten zu organisieren für bestimmte Dinge und das dann auch durchzusetzen gegen die Lobby. Das ist am Ende die Aufgabe. Und ich glaube, wir haben uns bei einigen, also es gibt da viele Dinge, die man besser und richtig machen kann. Was mir manchmal ein stärkeres Anliegen geworden ist, dass ich merke, wir haben uns daran gewöhnt. Und da haben uns die Fridays for Future und diese 5 Jahre, sag ich mal, in denen Klimapolitik irgendwie so ein Hoch hatte, die haben uns ein bisschen verwöhnt, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass wir quasi die Mehrheit hinter uns haben, gefühlt, nicht nur sozusagen individuell, sondern auch im gesellschaftlichen Klima. Und auf einmal sind wir in einer Situation, wo wir als NGOs, als Zivilgesellschaft, als aktive Menschen, Aktivistinnen viel mehr um die Herzen und Köpfe der Menschen wieder kämpfen müssen. Ja. Und ich glaube, da müssen wir cleverer werden. Das ist die Aufgabe, die wir alle haben. Und ich sag mal, wir hatten jetzt schon mehrfach das Thema irgendwie so Fleischkonsum. Ich weiß, dass viele Leute in der Gesellschaft beim Thema Fleischkonsum gespalten sind und immer große Angst haben, dass man ihnen das Schnitzel wegnimmt oder verbietet. Oder ich meine, das kennen wir auch schon seit Ewigkeiten, diese Veggie-Day-Debatten und was weiß ich. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass ganz viele Menschen sehr bedrückt sind, wenn sie erleben, mitbekommen, wie es den Tieren in den Ställen geht. Dann bin ich vielleicht besser beraten, als Aktivistin zu sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um dieses Thema Tierleid, was ja auch dazu führt, dass wir weniger Tiere halten, weil wir sie besser halten müssen, da kann ich vielleicht über diese Argumentation mehr Leute gewinnen und mitnehmen, als wenn ich mit dem faktisch genauso richtigen Argument komme, wir müssen weniger Fleisch essen, weil sonst geht die Welt zugrunde. Und diese Debatten darüber zu führen, wo haben wir Mehrheiten, das müssen wir wieder mehr hinkriegen.
Chris, ich würde sagen, das war echt ein starkes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Mir hat es sehr Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen.
Ja, mir auch. Vielen Dank. Sehr anregend.
Der Utopia Podcast.